Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen System Matters Smalltalk. Mit mir dabei ist der Matthias.
Guten Tag.
Der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Patrick und wir blicken zurück auf die letzten Wochen. Matthias, willst du uns was erzählen?
Ich kann direkt mal für die Folge hier eine große Warnung abgeben. Es ist Allergiezeit und das heißt, ich rede nicht so schnell, ich denke nicht so schnell. Also im Moment ist gerade ein bisschen schwierig und ich finde das immer ganz beeindruckend, wenn man das hier und da mal erwähnt, dann, also natürlich gibt es sehr, sehr viele Allergiker in Deutschland und es werden natürlich auch immer mehr. Aber in dem Moment, wo man sich dann unterhält über entsprechende Maßnahmen, merke ich dann immer, ja, okay, du hast auch eine Allergie. Aber wir reden hier nicht von demselben Symptomen, die wir gegenseitig bekämpfen müssen. Also was nicht heißen soll, dass ich hier die schwerste Allergie aller Zeiten habe, aber ich bin etwas eingeschränkt, gebe ich zu. Also.
Aber hast du nicht, du hast doch vor kurzem noch hier Lastwagenfahrers Beste organisiert.
Ach so, ja, ich
vielleicht solltet ihr den Leuten, genau.
Wie soll ich das, ach so, ne, ja, wie soll ich das erklären, ohne mich jetzt selber in Schwierigkeiten zu bringen?
Nein, ach, Drogen.
aber legal, glaube ich. Also sie mussten nicht über, sie wurden sogar in Deutschland gefertigt und produziert und mussten nicht über den Zoll geschmuggelt werden oder ähnliches. Nein, es sind Standard-Koffeintabletten, die ich jetzt da habe. Das ist aber eigentlich nicht die beste Methode natürlich, um so eine typische Antihistaminika-Kreislaufschwäche zu bekämpfen. Aber hier und da muss es manchmal sein und wie jedes Jahr, damit möchte ich jetzt auch hier niemanden nerven, aber die Diskussion ist ja jedes Jahr das Neue und dann fragt man sich wieder, ach, ist Desensibilisierung vielleicht eine gute Idee oder doch eine harte Cortison-Kombination. Lange Rede, kurzer Sinn, diejenigen, die sich damit nicht herumschlagen müssen, die dürfen sich jetzt mal alle auf die Schulter klopfen und sagen, ach, geht's mir eigentlich gut?
Boah, mir geht's eigentlich richtig gut.
Ja, das ist so ein Ding, das darf man, da ist der Kelch an euch vorübergegangen und dafür kann man ruhig mal dankbar sein. Ja, das werden jetzt alle Allergiker, glaube ich, unterschreiben können.
So. Hast du das schon immer gehabt?
Das hat sich natürlich entwickelt im Laufe der Zeit, im Laufe der Jugend und Pubertät und dann irgendwann kommt es raus und natürlich bilden sich dann auch hier und da mal Kreuzallergien. Gleichzeitig kann es schlimmer werden, aber auf der anderen Seite muss man jetzt fair sein, man selber lernt ja auch immer mehr damit umzugehen und kann dann Techniken von Nasenspülung, Schlafzimmer sauber halten, Kleidung vorher wechseln, abends kurz duschen, morgens kurz duschen und so weiter, Bart und Haare entsprechend kurz halten, Pollenfilter und so weiter in Fenstern etc., da gibt es diverse Möglichkeiten. Hier natürlich alles nichts bringen, wenn man dann irgendwie gestern oder man sagt, es ist einfach warm und man möchte hier und da vielleicht auch mal das Fenster aufhalten. Aber dann geht es wieder darum, ne, auf welcher Eskalationsstufe bin ich denn? Und deswegen ist dann immer so spannend, genau, ich will hier niemandem zu nahe treten, der auch hier und da mal Schwierigkeiten mit Allergie hat, aber wisst ihr, wenn ich alle paar Tage so eine kleine frei verkäufliche Antihistamintablette schlucken kann und dann sind alle meine Allergieprobleme behoben, dann kann ich nicht mitreden. Ja, das muss ich jetzt hier allen mal so sagen. Dann ist alles noch in Ordnung. Dann Maul halten, wenn richtige Allergiker im Raum sind. Ja, dann ist alles gut.
Ah, schön. Sehr gut. Okay. Ja, ich bin froh, dass ich den Unsinn nicht habe.
Ja. Also. Und das Schlimme ist ja, man merkt ja, manchmal kann man sich das eben nicht leisten. Das ist dann die Frage, wie bekämpft man es? Und ich streite mich ja immer mit einem Kollegen darüber. Das war, glaube ich, auch, als wir uns letztens gesehen haben, ebenfalls wieder der Fall. Ja, die neueste Generation, die macht ja nicht müde. Die neueste Generation, das ist ja der größte Bullshit, den ich mir seit Jahren anhören muss. Zweite Generation Antihistaminika macht nicht müde. So, aber ich würde sagen, jetzt haben wir für ein sehr spezifisches Thema einmal kurz in die Leiden des Matthias und viele andere Allergiker reingehorcht. Aber deswegen wollte ich eigentlich auch starten. So, was ist gerade das größere Problem für uns hier? Das Wetter oder Syrien?
Schwierig. Das müsste man Alexander Dobrindt fragen, glaube ich. Der weiß so Sachen. Der ist Politikprofi.
Du leidest doch auch immer unter dem Wetter, um jetzt erstmal nochmal auf das...
Ich leide hart unter dem Wetter. Dachgeschoss ist auf Jahre meine Bürde, die ich trage. Patrick kann das, glaube ich, auch teilweise nachvollziehen. Hatte ja früher auch Dachgeschosswohnungen.
Ja, mit Fenster nach Süden raus.
Ja.
Wenn schon, denn schon.
Ja, da hört es echt auf, Freunde.
Aber ich sag mal, das wäre ja nicht ganz so ein großes Problem, wenn man gleichzeitig, es gibt ja viele Leute, die mögen Wärme, ja, und die mögen Hitze und Sonne und ja, jetzt gehören wir hier vielleicht zu einer nerdigen, Leuten, die das eigentlich gar nicht so bevorzugen, oder? Das heißt,
Moment.
Ich denke mir jetzt, so ein Sonnenfreund, der auf dem Dachgeschoss wohnt, dann schön im T-Shirt rumlaufen kann und wenn man dazu nicht gehört.
Also, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht dazugehöre. Also, gut, das war da schon ziemlich heftig, aber ich habe mir irgendwann die Regel gesetzt, ich beklage mich nicht darüber, wenn es zu warm ist. Das habe ich mir, weil ich finde immer, da gibt es ja auch schöne so Bilder im Internet, so nach dem Motto, bis 26 Grad ist es zu kalt, 26 Grad genau richtig, ab 26 Grad zu warm oder 23, wurscht, geht ja nur um die. So dieses ständig über das Wetter beklagen und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, ich beklage mich nicht, wenn es zu warm ist. Sondern nur, wenn es zu kalt ist. Und jetzt gibt's, hatten wir schon mal die Diskussion, kann das sein?
Mit Sicherheit,
ja. Und genau so. Und dann sag ich, ich beschwere mich nur im Sommer, weil
es ist ja auch okay.
Zu kalt in der Tat. Ich
freu mich. Ist auch vollkommen, ist ja auch okay. Tat. Ich finde nur sozusagen dieses Beides ist so, man kann sich ja dick genug anziehen. Ach, Humbug.
Jetzt haben wir aber auch wirklich hier die Abgründe erreicht, ne? Also jetzt reden wir schon über
das Wetter. Ja, das war schön, liebe Leute.
Wir gleich zu Syrien kommen und die Leute abschalten.
Genau, jetzt haben sie die richtigen,
ist so kompliziert.
Die wichtigen Themen haben wir jetzt gerade abgehakt. Ihr könnt jetzt eigentlich, jetzt wird es nur noch langweilig.
Alles klar, ja, Leute. Stimmt. Okay, pass auf, bevor wir dann, ne, wir schieben das jetzt immer so von uns her und ganz am Ende machen wir die große Syrien-Diskussion. ich habe Gloomhaven gespielt. Interessiert das jemanden?
Oh ja, das
das große, super 150 Euro Kickstarter, der Dungeon Crawl, vor dem ich mich so lange fernhalten wollte. Ja, Patrick?
Ich hätte dich vielleicht vor ein paar Wochen mal fragen sollen, als die Vorbestellungsaktion lief. Ich habe sie dann verpasst. Aber gut, erzähl mal.
Okay, du hast nicht zugeschlagen dann letztendlich.
Nee, bei der Deutschen, okay. Nee.
Ach, bei der Deutschen, ja, okay, gut. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Ja, zumindest, dass ich mich eigentlich wirklich absichtlich davon fernhalten wollte, weil eigentlich Twilight Imperium 4 ist übrigens angekommen. habe ich vorhin drüben ausgepackt und ein bisschen rumgeblättert. Das ist total toll. Und deswegen gebe ich es. Und wir reden hier von Spielen, die kosten über 100 Euro. Ne? Das ist also schon mal eine Maßnahme an sich. Und Gloomhaven ist eine riesige Box. Ich habe das große Glück, dass ich da einer Gruppe beitreten konnte, wo das sich jemand anders geleistet hat und da spielen wir. Und mittlerweile haben wir auch so ein paar Spiele hinter uns. Wir haben aber noch nicht die Charaktere gewechselt, die können ja dann in Rente gehen und so weiter. Kurzum, für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, wovon ich eigentlich rede, Gloomhaven ist ein Kickstarter-Brettspiel. Das ist ein richtig eisenharter Dungeon-Crawl, ja, aber mit so kleinen Rollenspielelementen. Ne, die natürlich leveln die Charaktere auf, das ist auch mehr oder weniger Standard, aber ich habe eben so eine Map und da habe ich Gloomhaven, das ist die City in der Mitte. Wenn ich neue Abenteuer freischalte, dann habe ich so eine Mechanik auch, dass ich Sticker auf die Map draufklebe. Also wirklich, ne, dauerhaft, genau wie bei diesen Legacy-Spielen auch, soll ich dann Karten zerreißen, ne, wenn die Begegnungen schon da waren. Bitte?
Aber das hast du doch. Also,
ja, deswegen bin ich ja auch so froh, dass es nicht mein Spiel ist.
Aber der Besitzer des Spiels.
Erste Maßnahme, die der Micha, der Besitzer des Spiels jetzt gemacht hat, war, er hat mit einigen Stickern extra abgewartet. Und hat sich dann die große offizielle Box geholt mit den removable Sticker.
Oh, okay. Ja,
damit man die Sticker nachher... Und selbstverständlich zerreißt er die Karten auch nicht, die Begegnungskarten. Es gibt dann Städtebegegnungen und Wegbegegnungen auf dem Weg zur Quest oder zum Abenteuer. Und man erlebt dann tatsächlich so eine kleine... Ja, das ist jetzt sicherlich das, was für einige Und für euch, glaube ich, auch sehr wichtig ist, wie gut und ja, wie weit im Vordergrund ist jetzt die Story davon. Und ja, das ist erstmal, also bislang darf man das nicht überinterpretieren. Da sind nette Einführungsgeschichten und dann, und man hat sogar Wahlmöglichkeiten, ne, dass dann kann sich diverse Wege verbauen. Es scheint sowas wie einen bösen und einen guten Weg zu geben. Wie gesagt, es gibt diverse Legacy-Elemente wie Kuverts in der Box oder die neuen Charaktere, die sind da irgendwie völlig verschlossen und man weiß nicht, wann man die freischaltet und wie und wann man die Boxen aufmacht und was dann dahinter sich verbirgt. Das sind also noch nette Sachen, die auf uns warten. Aber das Spiel ist, das kann ich zumindest schon mal sagen, und glaube ich, das Review von Shut Up and Sit Down geht da auch sehr in die Richtung. Das Spiel ist sehr träge in der Hinsicht, wie schnell schaltet man was frei. Mhm. Das heißt, ihr müsst das, wenn ihr euch das mal anseht, jetzt irgendwie bei einem Let's Play und so weiter, und dann seht ihr euch an, ja, man hat ja hier so ein Deckbuilding-System, so ein bisschen, dass jeder Charakter hat so ein eigenes Deck für sich. Und damit versucht man dann mit einer ganz interessanten Mechanik eigentlich, ne, man spielt dann immer so zwei Karten, darf dann laufen und von der einen die untere Seite, die ist meistens Bewegung, und von der anderen Karte die obere Seite, die ist meistens irgendwie attackieren oder einen Zauberspruch oder irgendwas Tolles machen. So, und die werden dann weggelegt, und dann muss ich mich immer erholen und werf dann eine Karte von den Karten weg, die ich wieder zurücknehme. Das heißt, ich habe eine endliche Dauer von Zügen. Ja, und das ist bei einigen Charakteren anders. Lange Rede, kurzer Sinn. Wirklich interessantes und auch komplexes System, das aber einfach beizubringen ist und einfach zu spielen ist. Aber die Veränderung, beim Level-Up kommt gerade mal eine neue Karte ins Spiel. Ja, und Level-Ups kommen natürlich auch nur alle 4 oder 5 Abenteuer. Und jedes Abenteuer kann ja durchaus auch mal 2 bis 4 Stunden dauern. Ne? Ist manchmal wirklich ein bisschen unterschiedlich zu sehen.
Ist man schon ziemlich lange unterwegs. Wie würdest du das denn einordnen im Vergleich zu den anderen Dungeon-Crawlern, die wir schon so gespielt haben?
Ja, das Schlimme ist, dass, auch wenn ich sage, mir könnte die Verbesserung und Veränderung der Charaktere etwas schneller gehen manchmal, aber deswegen sage ich, das, was man da tut mit dem Charakter und dem Deck, das muss einem wirklich Spaß machen. Ja, wirklich dieses, ne, hier, wenn der Dungeon anfängt, man baut auf und der erste Raum sofort Monster, finde ich toll, nicht so viele Teils da drin. Was ich ja nicht mag, ist hier bei den anderen Dungeon-Crawlern, dass dann immer so sehr kleinteilige noch Kartenstücke da dran sind, und dann muss ich hier noch einen Gang und hier noch eine Tür, und da ist dann noch so ein 2x2 Zwischenstück dazwischen, und die müssen wir alle aus der Karte rausholen, ne? Das heißt, man braucht eine halbe Stunde zum Aufbauen. Das ist da gar nicht so schlimm. Und wenn alle 4 mithelfen, dann finde ich das auch nicht den fairsten Kritikpunkt, den ich sehr häufig lese von der großen Aufbauzeit. Das ist eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so schlimm. Weil wenn man das mit 3 oder 4 Leuten spielt und wie gesagt, die Teilanzahl, die ist sehr überschaubar, man kann die, ne, und eben ein Dungeon hier besteht aus 3 oder manchmal 4 oder maximal 5 Teils, die aneinandergelegt werden. Weil es immer sehr große Räume sind, die direkt Raum an Raum, eine Tür dazwischen, und da sind Monster drin. Ne? Also darauf läuft es wirklich meistens hinaus. Und das ist weniger eher diese Descent-Mechanik oder was man in Imperial Assault von den Fantasy Flight Games Dungeon Crawlern geht man ja häufig, haben die versucht, immer so viel Abwechslung, wie ein Wettrennen oder irgendwelche Sachen aufdecken. Das ist schon manchmal ein bisschen einfacher gehalten, dass man sehr häufig es damit zu tun hat, jeder Raum, ne, mit Monster kaputt machen, Raum wechseln. Ne, neue Monster kaputt machen, Raum wechseln. So, das heißt aber das, was es da tut, eben das, du spielst deinen Charakter und die Monster machen ihre Aktion mit einer sehr interessanten KI. Die haben kleine Decks, dass die immer was anderes machen, beschwören teilweise irgendwie eigene neue Kreaturen und machen Zauber und wie auch immer, auf die du dann reagieren kannst. Das System ist einfach wirklich gut. Es ist ein wirklich toll designter Dungeon Crawler.
Okay. So,
und ich mag den wirklich, und ich kann, also ich hab auch dieses Shut Up and Sit Down, ich habe von der langen Aufbauzeit, von diesem, 88 Szenarios oder über 90 und wahnsinnig exzessiv alles, ja, aber es nicht umsonst tauchte dann, und deswegen bin ich ja auch nochmal darauf zurückgekommen, in diesen Top-Listen von der Community von Shut Up and Sit Down immer Platz 1, überall, wo es das Spiel dran war, Platz 1. Und das hat einen Grund. Das ist das, was es sein möchte. Dieser, exzessive Dungeon Crawl, in dem du möglichst effektiv versuchst, deine Karten zu spielen, kooperieren mit den anderen. Hör mal, du machst jetzt das Frostelement, dann kann ich das Frostelement für meinen, dann kann ich meinen Zauber damit verstärken und dann mache ich die Typen da hinten platt. Ach so, und guck dir mal an, die Monster da, die Wachen, die da jetzt stehen, diese Runde, verteidigen die sich nur, die greifen gar nicht an. Das heißt, da kommt auch, da ist wahnsinnig viel Abwechslung dahinter. Das heißt, bloß weil der Raum jetzt wieder mit drei Wachen ist, heißt das nicht, dass die tun nicht immer dasselbe. Dieses KI-Deck funktioniert tatsächlich wahnsinnig gut und bringt damit eine Menge mehr Abwechslung rein, als ich eigentlich wirklich dem Spiel unterstellt habe. Das heißt, ich habe ja jetzt, was haben wir da, vielleicht 5 Abenteuer oder so gespielt. Also, ich kann mich wirklich nicht beschweren, dass jetzt jeder Dungeon sich ähnlich spielt. Neue Monster haben neue Decks mit neuen Fähigkeiten. Funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Aber, wie gesagt, das ist das große Aber für mich. Es muss einem klar sein, falls man jetzt nicht irgendwie welche Hausregeln reinführt, der eine Charakter, der sollte einem wirklich sehr gut gefallen. Und man sollte auch daran Gefallen finden, das Deck, das man hat. Man hat schon ein bisschen Variationsmöglichkeiten am Anfang. Da gibt es dann so 3 Extrakarten, die ich immer rein- und raustauschen kann. Aber daran muss man Spaß haben. Da exzessiv versuchen, die besten Kombinationen zu finden und den eigenen Charakter wirklich langfristig aufzubauen und zu spielen. Und dann nachher eben das große Ziel zu haben, den letztendlich, und das ist ja dann eine der bekannten Mechaniken aus dem Spiel, den in Rente zu schicken und sich einen vielleicht komplett neuen Charakter zu wählen, der irgendwo in diesem ganzen geheimen Spielmaterial da noch auf einen lungert.
Ich weiß noch, oh, sorry.
Wie lange dauert denn so eine Partie? Also, ne, du hast 88 Szenarien gerade angesprochen. Wie lange geht denn da so eine?
Also, wir spielen es jetzt mit maximaler Spieleranzahl. Mhm. Und da würde ich jetzt mal von 4 Stunden ausgehen. Mit Aufbau, okay. Mit allem drum und dran. Ja, wie gesagt, ist wirklich, und wir haben hier auch eine Runde, das ist ja auch immer, finde ich auch immer spannend, ne? Ich habe jetzt einmal hier die Arkham Horror Card Game Runde, da sind Leute, die immer mal wieder auf die Bremse drücken und sagen, soll das immer, lass vielleicht nicht den Zug so stark analysieren, das soll hier auch ein bisschen thematisch bleiben und deswegen ist das, ne, auch wirklich unheimlich gruppenabhängig, natürlich einmal Spieleranzahl abhängig, natürlich, also, ne, die Komplexität von, es sind auch weniger Monster natürlich drin, andere Monster, und du selber musst ja auch da nicht so viel kooperativ dann vielleicht die Runde vorhersagen. Das heißt, natürlich geht die Spielzeit drastisch runter, wenn du das mit, du kannst mit 2 Charakteren spielen oder mit 3 Charakteren oder mit 4 Charakteren. Ja, und wenn du natürlich als Gruppe sagst, es gibt eisenharte Regeln, was so Geheimhaltung angeht, weil es ist nicht nur kooperativ. Gold sammelt jeder für sich, ja, das heißt, passiert regelmäßig und das ist auch, da kann man sich drüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Man kann natürlich jetzt als Gruppe auch entscheiden, hör mal, lass das mal möglichst fair aufteilen oder kannst du sagen, ja, sorry, ich bin der Schurke hier, ich kann besonders gut hier die ganzen Münzen aufsammeln, die der Krieger hinterlässt, weil er die ganzen Monster umnietet. Die Frage ist nur, wie lange hat der Krieger Bock darauf? Und ja, also da kommt wirklich, ne, jeder hat auch noch so mal seine eigene Agenda. Es bleibt so ein, es ist hauptsächlich eine kooperative Erfahrung, aber es gibt eben manchmal so Momente, wo man sagen würde, mal, könntest du nicht jetzt einfach hier angreifen, anstatt jetzt noch die Münze da einzusammeln? Das ist doch, ne, ich stehe hier gerade vor dem Riesen, der mir gleich eins über die Rübe gibt. Zurück zur Spielzeit. Also 3 bis 4 Stunden, würde ich sagen. Und das ist jetzt meiner Meinung nach, würde ich jetzt aber wirklich sagen, das Maximum. Weil wir haben eine Gruppe hier mit maximaler Spieleranzahl und alle 4 sind, glaube ich, haben wirklich Spaß daran, auch ein bisschen wirklich die Runde zu analysieren und wer kann was machen. Du darfst nur nicht direkt sagen, hör mal, ich bin dran bei Initiative 16. Ach so, hör mal, ich habe Initiative 15, dann bin ich vor dir dran, ich kann den da hinschieben. Ne? Also da versucht das Spiel so ein bisschen klar zu machen, du darfst höchstens sagen, ja, ich bin sehr schnell, ich bin eher langsam. Ah, okay. Ja, damit das ein bisschen zurückgezogen wird. Und jetzt kommt's. Die Monsterkarten, was die tun, wie schnell die sind, ist auch wahnsinnig unterschiedlich und bringt eine Menge Spannung dann in jede neue Runde rein. Das kommt erst nach der Planung raus. Das heißt, erst, ne, du hast deine Karten gespielt, dann siehst du erst, was die Monster machen. Und das heißt, dann hast du nochmal so eine neue Möglichkeit, so wie, war der ursprüngliche Plan, den ich hatte, ist der wirklich gut? Mal, immer, wenn ich jetzt angreife, dann macht er mir 4 Rückschaden. Vielleicht warte ich mit meinem Angriff doch noch zur nächsten Runde. Mhm. Eigentlich ist das ja auch ein Moment, um den Spielern zu sagen, so Leute, analysiert euch hier nicht zu Tode. Ihr wisst noch gar nicht, was die Monster machen. Ja, das, also ich mag sowas. Ich finde das wirklich, ja, du kannst es, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn ich jetzt da mit 2 Leuten in der Runde spiele und die sagen würde, ach komm, lass das jetzt nicht so ausarten. Natürlich ein bisschen wäre schon ganz clever, wenn wir wissen, nochmal, okay, du gehst nicht ran, du bleibst, machst einen Fernkampfangriff, aber viel mehr müssen wir dazu auch nicht sagen, weil wir sehen ja, ne, spielt mal gute Karten, überlegt euch ungefähr, was ihr machen wollt, aber dann sehen wir ja eh, was die Monster machen und unter Umständen hauen die unseren ganzen Plan zu Brei. Und das haben wir auch schon häufig genug gehabt, ja, dann wird hier teilweise eine Viertelstunde, 20 Minuten analysiert, was wir machen, ja, und dann, ach, die Monster, ne, gut, die sind im Verteidigungsmodus, wer jetzt angreift, ist selber schuld, okay, alle Planungen für die Runde sind erledigt. Ja, das ist dann, das gibt dir dann auch nochmal quasi, ne, da zeigt das Spiel dir, gibt dir auch nochmal eine Watsche und sagt dir, hör mal, ne, ist doch unnötig hier, spiel ruhig ein bisschen zügiger. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ist ein schönes Spiel, ist eine Menge Geld, aber die Karte, das ganze Equipment sieht toll aus, ja, leider keine Monster-Miniaturen, das wäre vielleicht noch super gewesen, Und ich kann nachvollziehen, dadurch, dass die Reise so episch ist, wie sie jetzt bei den anderen Legacy-Spielen, aber meiner Meinung nach nicht ist, sehe ich da schon, boah, wenn ich die Box nachher habe, hör mal, dann wird hier, da machen wir eine feste Gruppe, da machen wir Foto und dann, also da sehe ich tatsächlich das Potenzial, dass du dir nachher die beklebte Map hier ins Zimmer hängen kannst und dann noch in ein schönes Polaroid oder was oben in die Ecke von der Spielrunde, die das gespielt hat. Weil dann wirklich, das hast du dann aber irgendwie ein Jahr gespielt oder so. Das ist nicht Pandemie-Legacy, gebe ich zu. Das war mir da in der Hinsicht ein bisschen zu wenig.
Ja, aber selbst das, also darum, selbst da haben wir schon Probleme, das regelmäßig voranzubringen.
Ja gut, wenn du das bei Gloomhaven machst, dann musst du ja fast schon, das hatten wir jetzt hier schon, also eine Handvoll Abenteuern, dass er tatsächlich nochmal der hier Micha einmal kurz allen sagen musste, so Leute, warum sind wir jetzt eigentlich hier in der Kristallmine? Ach ja, die Händlerin hat gesagt, ihr sollt den Kristall da holen. Mhm. Daraufhin hat aber die Stadtwache euch gesagt, traut ihr der eigentlich und deswegen sind wir jetzt hier in der, und na, also klar, wenn dann noch mal zwei Wochen, drei Wochen dazwischen liegen, dann weiß ich gar nicht mehr, wo waren wir eigentlich und was sind das eigentlich da für Sticker auf der Map? Was ist eigentlich hier eine Side-Mission, die mit unserer Hauptquest nichts zu tun hat und so weiter? Ja, also das muss ein Bewusstsein dabei. Natürlich ist, und das ist sicherlich auch der größte Knackpunkt daran, ob diese Legacy-Spiele etwas für einen sind oder nicht. Aber wenn man eine Gruppe hat, mit der man sowas spielen kann, regelmäßig sich treffen in einer fixen Runde, wobei das Spiel auch sehr interessant zulässt, dass du neue Charaktere hinzufügst und wieder entfernst, weil jede Mission neu ausbalanciert wird auf die Stufen der Leute da. Ich habe ja vorhin gesagt, dass du, das ist wirklich ein interessantes Moment, wenn du ja den Charakter in Rente schickst. Erstens leveln die Charaktere auch unterschiedlich. Das heißt, das wird unweigerlich nachher dazu kommen, dass so der Krieger ein höheres Level hat als vielleicht der Schurke oder so, weil der Krieger einfach gute Karten hat, mit denen der schnell XP generieren kann. Und trotzdem kann es nachher sein, wenn du deinen hochleveligen Charakter in Rente schickst, dann kannst du mit dem Charakter auf dem Level anfangen, wo du möchtest. Jetzt würdest du mir sagen, ja, warum solltest du nicht auf dem höchsten Level anfangen, auf dem ich möchte? Ja, weil aber die Schwierigkeit jedes Dungeons, da wird erstmal vorher geguckt, welchen Level haben die eigentlich. Und das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Stufe 5 Charakter mit 3 Stufe 1 Charakteren da drin ist, dann ist natürlich der Schwierigkeitsgrad des ganzen Dungeons dramatisch runtergefahren. Als wenn alle auf Stufe 5 wären. Und das ist, ne, das ist so ein Durchschnittswert, der da ermittelt wird. Das heißt, es kann funktionieren. Ne? Also du kannst also, wenn jetzt ein neuer Spieler da rankommt, dann sagst du, ja, alles klar, mach dir hier die Zauberin fertig, Stufe 1. Damit senkst du den Schwierigkeitsgrad unserer neuen Mission um so und so viele Punkte. Und wir spielen also alle unsere Charaktere weiter. Also das könnte so funktionieren.
Im Grunde wartest du also nur darauf, dass das Ding wieder verfügbar ist.
Ja, das, also schwere, es kommt im Herbst auf Deutsch, ne? Falls das für dich.
Genau, da ist jetzt, genau, das ist tatsächlich die große, bei Twilight Imperium war es jetzt für mich so, dass ich gesagt habe, Da ist, ja, da geht es weniger um Story, das ist okay, da habe ich tatsächlich dann vielleicht lieber sogar das Englische, weil, ne, da muss ich auch nicht so lange auf die Add-ons warten. Wenn ich Fragen dazu habe, kann ich die englischen Titel direkt eingeben und Boardgame Geek ist halt nun mal eine internationale, also englischsprachige Community. Bei Gloomhaven ist natürlich der Story ein wichtiger. Es ist ein schönes Fantasy-Setting, wo die Rassen wichtig sind und die Charaktere da vorkommen, die Sticker, die da drauf geklebt werden. Es gibt tatsächlich eine Story. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen intensivierter. Es scheint Leute zu geben, die die Stadt angreifen wollen und so weiter. Da bin ich noch nicht so die. Ne, da darf man, glaube ich, sich nicht so viel Hoffnung machen. Ne? Erwartungen lieber ein bisschen bedeckt halten. Nicht erwarten, dass man da jetzt irgendwie eine Seite Text oder so dann wirklich als Abenteuer Vor- und Hintergrund nachher bekommt. Ja, die Frage, ob man das dann lieber auf Deutsch natürlich auch haben möchte, wenn man sich schon dazu entschieden hat, ist natürlich, die muss jeder selber beantworten. In dem Fall finde ich es tatsächlich, bin ich hin und her gerissen. Ich bin grundsätzlich aber auch hin und her gerissen. Es ist ein tolles Spiel, es ist aber teuer, aber eben, ich weiß ganz genau, ich weiß gar nicht, ob ich eine Gruppe hier habe, die nicht nach dem ersten Abenteuer, nach dem zweiten Abenteuer und nach dem dritten Abenteuer mir sagt, hör mal, eigentlich, ja, mein Charakter, der verändert sich ja hier irgendwie gar nicht. Achso, du sagst mir gleich, hier könnte sein, dass ich in drei Abenteuern aufsteige und dann kriege ich eine neue Karte dabei. Ne? Also, damit muss man echt, das ist für mich wirklich ein wichtiger Punkt. Ich meine, es gibt zig Reviews dazu, auch von dem grenzenlosen Hype, den das Spiel irgendwie abbekommt und den das Spiel vielleicht gar nicht wert ist. Aber also meine Einschätzung des Ganzen, also es ist wirklich ein großartiger Dungeon Crawler. Das, was es sein möchte, wirklich dieses ne, taktische Tabletopper-Spiel, macht es wirklich ganz großartig durch diese KI-Systeme von den Gegnern und den eigenen Kartenspielen. Aber das ist der Teil, der muss einem gefallen. Wenn man das Spiel spielt für den Legacy-Story-Aspekt, dann glaube ich, hat man nach ein paar Abenteuern, wird es eine ganz frustrierende Angelegenheit, weil das Spiel ist ein Dungeon Crawl und das wird es von, ne, zu Mission, zu Mission, zu Mission. Spielst du, baust du Dungeons auf und prügelst dich durch Monster. Und das ist der Teil, der muss einem am Gloomhaven gefallen. Und dann kann man auch sicherlich ne, sich darüber freuen, dass neue Story-Aspekte freigeschaltet werden, dass, was weiß ich, dass man neue Upgrade-Karten bekommt und so weiter und so fort. Ja, also wenn du mich jetzt fragst, warte ich jetzt nur darauf, dass es da ist. Ich bin hin und her gerissen. Ich möchte es eigentlich dann auch haben und eine Gruppe spielen. Ich muss dann nur zusehen, wie realistisch ist das eben dann, dass du so eine Kampagne auch dann so regelmäßig spielst, ne, dass es Spaß macht.
Aber es gibt auch keine Mini-Kampagne sozusagen. Also man spielt immer alles.
Es gibt natürlich die Möglichkeit, einzelne Missionen ohne den Kampagnenmodus zu spielen. Aber ja,
Warum solltest du
das ist
das
es doch
als,
nicht.
ja.
Also das ist ein Legacy-System, da das ist also nicht darauf ausgelegt, würde ich jetzt mal so ganz klar behaupten.
Naja,
Also
ich
kriegst
hätte
du auch
jetzt.
die ganzen Legacy-Elemente nicht raus. Du möchtest die Kampagne spielen, um eben die Reise, das in Rente schicken, das sind elementare Spielinhalte, die du auch nutzen möchtest. Und die machen eigentlich nur Sinn in der Kampagne.
Naja, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht dann irgendwie in der Kampagne Kapitel gibt, also dass es dann damit
Ist mir
startet.
bislang nicht aufgefallen, dass es da
Okay.
jetzt so strikte Abschnitte gibt. Ich
Naja, gut.
glaube, nicht. Ich glaube, das ist darauf ausgelegt dann quasi. Ne? Du startest wirklich mit Mission 1 hier. Ne? Ich glaube, das Spiel startet dann wirklich mit der Aufforderung. Ne? Jeder braucht was zu essen und deswegen bist du in Gloomhaven und jemand bietet dir an hier den ersten Auftrag und zack und dann stehst du in einer Höhle, Skelette und dann geht's mit Mission 1 los. Und dann entwickelt sich nach und nach die Geschichte. Das heißt, ja, du hast auch wirklich keine große Startmotivation. Ne? Das bleibt eine relativ neutrale Geschichte über diese Stadt und die entwickelt sich weiter. Ja.
Okay, naja gut, im Herbst kommt's raus. Dann werden wahrscheinlich wieder, wie im letzten Jahr, ganz viele Leute auf der Spielemesse mit dieser Schachtel durch die Gegend laufen. Da ist mir das Spiel das erste Mal
Ja,
aufgefallen.
wenn das nicht dann weg ist, sozusagen, ne? Das ist
Genau,
immer
wenn
ein
nicht
Das kann
wahrscheinlich
natürlich
eh
auch
schon die
sein.
Kontingente per genau, Vorbesteller alle raussortiert sind.
Obwohl der
Ja,
Preis
ist
ist
ein
das ist
interessantes.
immer, ist da habe ich mich immer gefragt, wie seht ihr das, wenn. Das ist so ein bisschen wie hier Lego oder so macht das ja auch. Da weiß man sozusagen, es kommt Ecto 1 oder es kommt irgend so ein hier der Star Wars Sternzerstörer und so. und oder die Nintendo, hier Super Nintendo, die oder NES.
Ach, diese Minis, ja.
Genau, und dann gibt es einfach schon zahllose Vorbestellungen, aber es wird trotzdem nur dieses gewisse Kontingent hergestellt. Ist das kompliziert? Ist das, also ich frage mich immer, ob das, woran das liegt. Ob dann sozusagen der Hersteller sagt, ja, wir haben auch nur die und die Kapazitäten und es ist eben unmöglich, noch mehr herzustellen in der Zeit. Oder ob es daran liegt, ach komm, dann verknappen wir es
doch
künstlich.
Ihr habt doch selber einen Verlag. Also ihr wisst doch, ne, das ist jetzt eine Mischkalkulation. Entweder sage ich, da ist jetzt eine gewollte künstliche Verknappung. Natürlich weiß ich dann werde ich alle los. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich Mist gebaut, wenn du jetzt noch 500 extra Einheiten hättest, oder dann in dem Fall reden wir von anderen Dimensionen, hättest du noch 5000 weitere SNES Mini Classics daraus gehauen, die wären auch verkauft worden, dann ist das ja quasi Gewinn, der dir entgeht.
Also, in der Tat, aber ja. Wir sind ja schon an der Stelle, wo die Sachen schon gar nicht mehr in den normalen Handel gekommen sind bei diesem Super Nintendo-Ding oder dem NES-Ding. Da hast du dann irgendwie eins im Mediamarkt rumstehen.
Ja, dann hast du ganz klar natürlich den Bedarf unterschätzt. Das wird ja nicht der Sinn gewesen sein tatsächlich. Natürlich möchtest du, also ne, wenn ein paar noch im Lager stehen oder dann wirklich zu Verkauf angeboten werden, vielleicht noch ein paar Wochen darauf, dann, ne, so möchtest du es wahrscheinlich haben. Hat ja dann wirklich auch der Entwickler nichts davon, wenn die alle im Vorverkauf, dann weißt du höchstens, ja, okay. Das ist, und das wisst ihr ja auch ganz gut, wenn dann die erste Auflage mal weg ist, dann hast du natürlich das erneute Problem der Risikokalkulation. Ne, wie viele sollen wir denn jetzt drucken?
Das ist natürlich,
ist der, Bedarf denn jetzt fast abgedeckt? Lohnt es sich überhaupt, eine zweite Auflage da rauszuhauen? Und wenn ja, wie groß soll die sein? Wenn du dann Nintendo bist, dann, ja, das Problem bleibt ja gleich. Dass du nicht genau weißt, ja, wie kannst du denn den Bedarf jetzt eigentlich einschätzen?
Allerdings kann natürlich Nintendo weltweit verkaufen. Ich hatte immer gedacht.
Aber die Zahlen sind dann nur größer, ne? Dann machst du nicht eine Dunkelauflage von 500, dann hast du eine von 500.000. Und dann ist die Frage, ja.
Ich hab mich immer gefragt, ob es vielleicht auch daran liegt, dass es einfach nicht möglich ist. Also, dass dann irgendwie, weiß nicht, die Ressourcen einfach auch nicht ausreichen. Also, dass du eben nicht einfach mal schnell nochmal 100.000 mehr machen kannst. Weil dann
was fehlt. Es gibt nicht genug Plastik auf der Welt.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dann vielleicht die Firma sagt, nee, wir müssen aber auch noch für Samsung ein Handy herstellen. Und sorry, ihr hattet jetzt euren Slot.
Ach so, du meinst an finanziellen Möglichkeiten zur...
Ja, an Arbeitskraft vielleicht. Ja,
also ich meine, die Frage ist ja, wann beginnt so eine Produktion von sowas? Und wann wird das Ding zum Hype und... Wie früh merkst du da, also wenn du einen Monat vor der Veröffentlichung merkst, das Ding, das ist ausverkauft, dann ist es wahrscheinlich schon, ich sag mal, bei vielen Geschichten auf dem Dampfer nach Europa oder wohin auch immer. Das heißt, das ist dann womöglich ja schon unterwegs. Da ist ja dann nicht mehr so viel mit, okay, jetzt machen wir nochmal, weil dann musst du die Maschinen wieder anschmeißen und ich glaube, das kann damit zusammenhängen. Und ich meine, es ist natürlich irgendwie auch eine künstliche Verknappung, die da mitläuft. Ja, also du willst das natürlich auch zu einem bestimmten Sammelprodukt machen.
Ich wollte auch gerade so, wenn ich mir jetzt ein Beispiel von Gloomhaven, was ja passiert ist, ist, dass du dadurch, dass es dann auch wirklich ausverkauft war, hast du natürlich noch zig Leute, die zu Hause sitzen und wirklich Bedarf anmelden, die sich immer noch weiter informieren und von den Leuten, die es haben, die ganzen Infos haben wollen. Das heißt, also dadurch bleibt ja der Hype vielleicht auch länger aufrecht, als wenn du jetzt quasi den ganzen Bedarf mit einem Schlag abdeckst. Jeder, der es vorbestellt hat, der hat sofort in den Händen und dann sitzen die alle zu Hause und spielen. So, und ne, das Forum wird nur, ne, da gibt es ja nur Regelfragen und so weiter. Ach, auf der anderen Seite, jeder, der es dann hat, der macht auch weiter Werbung damit, weil der eine Truppe hat, mit der das spielen möchte.
Natürlich.
Das ist die Frage, ist jetzt für die Firma und ist es jetzt besser, wenn da einer sitzt, schmachtend am Rechner oder am Rechner und jetzt sich über das Spiel informieren möchte, alle Ressourcen downloadet, die er hat und sich alles vorbereitet hier schon, ne? Oder ist es besser, wenn er das Spiel direkt gekauft hat, zu Hause sitzt und
besser,
es uns seinen Freunden vorstellt, von denen dann,
besser,
ne, wie hier jetzt auch, das Thema war für mich erledigt, ja, Reviews, ne, haben die kritischen Momente von Gloomhaven halt stark genug beleuchtet, das waren für mich aber sehr schwerwiegende Sachen, wie eben die lange Aufbauzeit grundsätzlich auch lange Spielzeit, ja, aber einer hat es hier gehabt, ich durfte, ne, möchtest du mitspielen? Ich nach, ne, bisschen hin und her überlegen, ja, kannst du einfach die Entscheidung nicht vertreten, da jetzt zu sagen, nee, lieber nicht. Natürlich, alles klar, dann bin ich dabei. Und auch mit einer gewissen, ja, ich sag mal, Verantwortung, dass man dann auch, dass man die Zeit dann auch mitbringt und dann auch wirklich regelmäßige Spieltermine wahrnimmt. Und ich würde jetzt sagen, ja, hat sich gelohnt. Und auf einmal stehe ich jetzt auch davor. Ja, jetzt, ja, eigentlich möchte ich es auch selber. Ich möchte auch meine Gruppe haben, mit der ich das dann hier auch, vielleicht auch andere Wege nehme ich bin ja irgendwie auch so interessiert im Hobby, dass ich mir denke, was passiert denn jetzt eben, wenn ich das mit 2 Spielern spiele, mit 3 Spielern spiele? Geht es schneller, geht es langsamer? Sowas interessiert mich dann auch wieder. Und ich dann einfach auch wirklich hart zugehen muss, das funktioniert. Das ist ein toller Dungeon Crawl mit hier Kartenelementen.
Okay, warten wir einfach mal ab, was sich im Laufe des Jahres noch so tut und ob du im Oktober, November irgendwann erzählst, Gloomhaven ist endlich angekommen.
Ja, beziehungsweise, oder, das ist ja das Tolle dabei, das bleibt ja, das Thema bleibt ja erhalten. Vielleicht sage ich auch irgendwann, haben wir jetzt gemerkt, dass mit der Kampagne, es ändert sich viel zu wenig oder ganz im Gegenteil, hör mal, wir haben da jetzt die und die Briefe aufgemacht, jetzt ist richtig toll. Und dadurch, dass die deutsche Version ja jetzt erst Ende des Jahres kommt, wird dann ja vielleicht auch nochmal der deutsche Hype erstmal richtig losgehen, ne? Ja, wobei, das ist die Frage jetzt an der deutschen Brettspielerschaft, das mich auch immer interessiert. Sind die Leute, die da so drin sind, haben die das Spiel dann vielleicht auch schon längst auf Englisch?
Vermutlich. Also ich glaube, die Leute, die interessiert sind.
Ich kann das jetzt leider natürlich irgendwie nicht. Also wie gesagt, es gab ein riesiges Crowdfunding dazu. Und das scheint jetzt irgendwie auch nicht ganz schlecht gelaufen. Also zumindest ist es, das kostet 135 Euro in der deutschen Fassung. Das ist noch günstiger als die 160, die es dann später kosten soll. Aber die waren irgendwie zu dem
Zeitpunkt. Es soll später 160 Euro? Also jetzt die normale Ladenversion. Meine Fresse.
Und irgendwie war da zu viel anderes, dass ich jetzt mal nicht ebenso 160 Euro rausbringen konnte. Aber es scheint ja zumindest geklappt zu haben, ne? Und ich meine, wenn man überlegt, dass ich glaube, Brettspieler sind irgendwie viel auch Sammler, ne? Das ist mir bei, wir haben über Pandemie schon gesprochen, 2 Cover und die wurden im Doppelpack verkauft. Ne? Und klar, jetzt kann man sagen, das ist auch wegen Basteln und nochmal Spiel und so weiter, aber trotzdem schon ziemlich krass.
Ich habe immer Brettspiele als Sammelobjekt, fand ich immer schrecklich, weil die so groß sind. Also weil die verbrauchen ja echt wahnsinnig viel Platz. Also Matthias sortiert ja immer viel aus, aber ist ja trotzdem eben so eine ganze Regalecke voll mit Brettspielkram.
Und, eben, ne? Und es zeigt mir auch wieder, aber das habt ihr doch beim Rollenspiel-Business ähnlich, also viele, die da in dem Hobby-Sektor sind, die dann die so Mitte 20 aufwärts oder die, also da bringen auch eine Menge Leute offensichtlich eine Menge Kohle mit, die dann bei diesen Sammlerpreisen auch noch zuschlagen. Das ist ja natürlich die normale Kundschaft, die, es gibt ja immer noch, es gibt ja Brettspiele oder so kleine Kartenspiele, da ist ja immer noch der Standardpreis, 20 bis 30 Euro, vielleicht mal 40. So, und dann hast du schon so, ich sag mal, Kennerspiele mit vielen Miniaturen, die kosten dann schon mal gerne 70, 80 und da dachte ich schon, da ist jetzt aber, da sind wir am Ende der Fahnenstange. Ich erinnere mich noch an eine Spielemesse, wo ich hier Defenders of the Realm, glaube ich, für 80 Euro hier Importversion mir geholt habe und dachte, das ist jetzt aber, meine Güte, das ist aber Geld. Mhm. Und auf einmal sind wir jetzt bei hier 120 Euro für Twilight Imperium, 165 Euro offensichtlich irgendwann für Gloomhaven als die
echte LAN-Version. Die Frage ist natürlich immer, was kriegst du dafür? Also wenn du jetzt mit dem einen Ding, was ich 800 Stunden lang spielst, ist das schon nicht so schlecht, was du dann für eine Stunde Spielzeit ausgegeben hast. Das ist immer so die Frage. Also du musst ja auch überlegen, die Sachen sind natürlich, wenn du sagst, ich kenne jetzt die Sachen nicht, die da drin sind, aber wir wissen ja alle, je mehr Püppchen dabei sind und dann hast du dann noch Karten dazu. Und hier, wie war's? War's nicht in dieser Skies Shut Up and Sit Down Review, wo der dann, hier, da ist Zeug drin und dann schmeißt der Zeug auf den Tisch und da ist noch mehr Zeug drin und Zeug. So, und die Leute mögen Zeug. So, das habe ich mitgenommen. Leute mögen so Zeug. Ob das dann so sinnvoll ist, wage ich jetzt noch nicht mal zu beurteilen, weil ich stell mir auch immer vor, vielleicht ist manchmal weniger auch mehr, aber erstmal ist da viel Kram drin.
Ja, ist für mich der Grund, warum ich Twilight Imperium 4 so großartig finde. Weil es ist eine riesige Materialschlacht und die wird es natürlich auch bleiben, aber die in der vierten haben die es eingedampft. Die Kartenanzahl eingedampft, ne, die Miniaturen und ne, ist viel Material, was du am Anfang einsortierst, was aber wirklich nur speziell auf den Spieler gemünzt ist. Nach dem Motto, wenn die Rasse gar nicht drin sind, ja, dann kommen die ganzen Materialien auch raus. Also, ja, gut, also ich möchte jetzt nur mich als lebendes Beispiel dahinstellen. Es gibt Leute, für die ist mehr nicht gut. Und ich mag auch zum Beispiel, ich bin großer Kritiker von eben diesen Dungeon Crawl Add-ons. Aber ich kenne sie ja auch, ich kenne die ganzen Formate, boah, ich hoffe, da kommen sind noch mehr Teils hier, jetzt mit Eisplaneten, Teils und wie auch immer. Und ich denke immer, nein, ich möchte nicht, ne, für mich war das ein Grauen hier, was Willen des Wahnsinns, erste Edition. Und ich habe einen ganzen Sack voller Teils mit hier Wald und Dschungel und dann baut einer die Map auf und denkt, ja, das kann jetzt wirklich erstmal eine Stunde dauern, weil wir die ganzen Teils heraussortieren müssen. Und ja gut, ich sag mal, auch da gibt es Möglichkeiten, wenn man richtig drin ist, die zu ordnen. Und es gibt ja auch, das habe ich ja auch gemerkt, es gibt ja auch Leute, die kaufen sich dann einmal so ein Spiel und dann ist das deren Hobby. Da ist schon fast, also das ist auch eine interessante Entwicklung, die ich jetzt schon bei dem einen oder anderen festgestellt habe. Da denkst du, weil der jetzt dieses Spiel spielt, denkst du, oh, der ist jetzt ein richtiger Brettspiel-Nerd. Aber ist er unter Umständen gar nicht. Der hat dann, das ist sein Spiel, ja. Da ist Willen des Wahnsinns, zweite Edition. Jede Erweiterung ist da, jede Erweiterung wird gekauft. Aber deswegen muss er nicht eine riesige Brettspielsammlung zu Hause haben.
Ja, es gibt ja, ist teilweise ja auch bewundernswert, also gibt es ja auch im Rollenspielsektor, ne?
Genau.
Also da spielt man dann eben nur DSA.
Ja.
Ich
Ja,
bin
wie das ist hier,
Rollenspieler.
da
Das
Dingsbums Splitter, wie heißt das noch?
Splittermond, ja.
Genau, da gibt es auch zig, ne, zig Supplements und so
Ja,
weiter. Und dann wird es
genau.
eben sagen, ja, ich bin Rollenspieler. Ja, und dann kriegst du nach Hause und da hat er ein ganzes Regal, hat er alles von Splittermond, aber ja, nichts anderes da drumherum. Ist dann auch okay, ne? Also
Ja,
dann hat er da sein.
selbstverständlich. Also die Frage ist eher, ob wir an dieser schrecklichen hier
Ja,
Aufmerksamkeitsdefiziten
der Kult
leiden.
ist neun, ne? Da muss dann hier Gloomhaven muss her,
Klar.
obwohl eigentlich Blood Rage, Imperial Assault, die ist dann zweite Edition, Level 9, Omega Protocol, Level 7, glaube ich, obwohl ich schon hier fünf Dungeon Crawler da hinten im Regal stehen habe, schiele ich jetzt auf Gloomhaven. Ich meine, ja, ich finde es nicht schlimm, weil es ist, ich habe ja Spaß dann daran, wenn sich so Sachen weiterentwickeln und ich merke ja dann eben an Gloomhaven, da sind jetzt auch noch mal Sachen verbessert worden, ne, weil eben die anderen Spiele auch schon da sind und ich mich daran, ne, abarbeiten kann. Welche Elemente gefallen mir, welche nicht. Grundsätzlich mag ich es ja, dass dann eben, wie ich sage, wenn ich Brettspieler bin, genauso wie ich Videospieler bin, dann sage ich nicht hier, das ist das eine Spiel, was ich gut finde und das spiele ich jetzt nur, sondern man hat den Markt im Hintergrund und sieht dann eben, hey, das sind jetzt Sachen, ne, ein Spiel, das 2018 rauskommt, ist wahrscheinlich, ja, jetzt darf man sich nicht
Ja,
Boxer ja lassen, ist wahrscheinlich ein besseres Videospiel
ja,
als ne, Day of the Tentacle oder
das würde ich
ne, da darf jetzt jeder
bezweifeln.
sein eigenes Kultspiel aus den hier 80er, 90ern
Du
rausholen.
musst ja gar nicht so weit gehen, wenn ne, hier überleg nur, was diese ganzen Dark Souls-Titel nachgezogen haben. Und da kommt ja dann zumindest, was ich in den Podcasts gehört habe, kommt da irgendwie nichts ran innerhalb dieses Genres, ne?
Ja, teilweise die eigenen Fortsetzungen kommen da nicht dran.
Ja.
Ja, aber genau, wir kamen darauf hier.
Dinge, Leute mögen viele Dinge
Ja,
und
und eigentlich hast du gestartet mit der Vorverkauf, der dann sofort weg ist und ist das eine gute Sache? Ja, also ich finde, ja, unter Umständen wäre ich jetzt ein potenzieller Käufer von Gloomhaven, aber die Frage stellt sich für mich zum Glück jetzt dankbarerweise noch gar nicht, weil ich kann es nirgendwo kaufen.
Gucken wir einfach mal. Du kannst ja weiterhin hier uns
Genau, und ich
auf
denke,
dem
ich werde dann
Laufenden halten.
sicherlich hier ab der Spielemesse, das ist ja, also da bin ich ja wirklich dann auch gespannt drauf. Dann wird hier nochmal ein neuer Markt so ein bisschen geschlossen mit deutschen Käufern oder deutschen Käufern, die das auch wirklich auf Deutsch haben wollen. Ah, interessante Anekdote dazu. Der von meiner Runde hier, der das Spiel gekauft hat, der hat es jemandem abgekauft, der gehört hatte, ach, es kommt eine deutsche Version. Ja, dann verkaufe ich jetzt meine englische. Ich möchte es dann nachher lieber auf Deutsch haben. Ist auch interessant, ne?
Ist übrigens auch ein interessanter Faktor, haben wir, glaube ich, auch vor kurzem drüber geredet, Patrick, dass es auch ganz viele Leute gibt, die sobald das Spiel irgendwie auf Englisch erscheint, dann zuschlagen, aber natürlich dann auch nur mit einer gewissen Gruppe von Leuten sowas spielen können.
Ja.
Weil du hast Englisch ist ein ziemliches Ausschlusskriterium, also gerade wenn die Spiele auch ein bisschen komplexer werden. Also.
Ja, und Rollenspiel ist ja nochmal eine interessantere Angelegenheit, weil du ja dann, also dann müsstest du ja auf Englisch spielen. Wenn du jetzt aber auf Deutsch spielst, dann ist vielleicht auch interessant für dich, ne, wie übersetzen die das jetzt auch? Und dann möchtest du auch mit den übersetzten Begriffen natürlich spielen. Also, klar. Weil, ne, das ist, glaube ich, dann jedem schon mal begegnet, der jetzt ein englisches Spiel oder ein englisches Setting auch hat und dann auf Deutsch spielen möchte und dann teilweise selber jetzt überlegt, übersetze ich das jetzt, ne, wo du dir jetzt als Übersetzer den Kopf drüber zerbrichst, was sind Eigennamen, was wird nicht übersetzt?
Klar. Ja, die Frage ist eben, Gloomhaven wird wahrscheinlich nicht übersetzt werden. Also die Stadt Gloomhaven.
Ich hoffe.
Das Spiel heißt zumindest noch so.
Ja. Ich sehe aber auch kein Problem darin, das Ding zu übersetzen. Also mir würde jetzt gerade nichts spontan einfallen.
Nein, aber bei einem Brettspiel ist natürlich dann, da ist es nicht ganz so dramatisch wie bei einem Rollenspiel. Aber ja, wenn die Story intensiver wird, wenn du dich darüber unterhalten möchtest, wenn der Kartentext, ja, deswegen, also beim Brettspiel sehe ich, wenn alle wirklich flüssig im Englischen sind, dann ist das ja, finde ich das okay. Aber ja, es ist auch dann schon natürlich auf den Road-Quest-Karten, die du dann ziehst, ne, da passieren Sachen und ja, dann, und das macht auch Spaß und da ist eben die Frage, ist es für dich wirklich völlig unproblematisch, wenn man es eben dann auf Englisch vorliest und ja, ist für uns undankbar, ne? Wir gucken Filme gerne auf Englisch, gucken Serien teilweise absichtlich auf Englisch. Wir sind schon, würde ich sagen, sehr affin zur englischen Sprache.
Ja, passt gut.
Aber genau, gibt viele Leute, die wollen das nicht und
Kann ich auch komplett verstehen.
Und wie gesagt, Gloomhaven bringt mich ja selber in eine Zwickmühle. Ich denke, ach, eigentlich wäre das da schon ganz nett, wenn ich dann eben die Story einmal auf Deutsch höre und wenn dann eben ne, die ganzen Events, die man dann auch wirklich vorlesen muss, wenn die dann auf Deutsch wären, wär schon schöner, weil dann alle sofort dabei sind und dann vielleicht man nicht nochmal nachher dreimal nachgucken muss, warte mal, wie war das jetzt gemeint und was genau passiert da jetzt nochmal?
Klar. Okay, sehr gut. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Nix, nein, ich weiß nicht. Ich könnte
ausgezeichnet. Danke.
Die letzten Kinobesuchen erzählen. Jetzt nicht so, also die Filme waren jetzt nicht das Riesenhighlight. Wir waren in Pacific Rim 2, das ist das, was man erwartet. Dann würde ich gar nicht groß drauf eingehen. Und dann waren wir in
Ready Player One.
Nein, noch nicht, leider noch nicht. Gehen wir am Donnerstag erst rein. Quiet Place waren wir. Das ist ein. Ja, ich glaube, der ist mit Horrorfilm betitelt. Ich würde sagen, der geht aber schon eher so in so eine Thriller-Ecke, also ein Mix daraus. Kurzgeschichte, Aliens sind irgendwie auf der Erde gelandet und können aber eigentlich nicht sehen, sondern nur hören. Und darum muss man eben immer ruhig sein. Und auch das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass was mich da beeindruckt hat, war irgendwie dieser Film. Wobei ich finde, die haben mit Ton schon eine ganze Menge gemacht. Also du hast auch eine stumme Tochter in dieser Familie, dann hörst du eben wirklich gar nichts oder eben nur so ein gedämpftes Geräusch noch irgendwie da drüber gelegt. Was ich so beeindruckend fand, war, dass es im Kino absolut still war. Also dass das auf das Kino übergegriffen hat. Kein Geschmatze von irgendwie nebenan oder Popcorn-Gewühle. Das heißt, eigentlich von der ersten Minute an hat das im Kino so um sich gegriffen und man hatte fast ein schlechtes, oder man hat auf irgendwie eine Szene gewartet, wo ein bisschen Filmmusik dann nochmal eingespielt worden ist, um mal wieder zum Popcorn zu greifen oder so. Das fand ich einfach beeindruckend, wie schnell diese Stimmung dann quasi auf die Zuschauer übergegriffen hat und das auch so mitgenommen hat.
Ich stelle mir das gerade in unserer Filmrunde vor, Matthias.
Deswegen, das kannst du dafür, also wenn dir der Film gezeigt, dann zeigst du den bei uns nicht. Das geht so nicht. Na, ich muss es aber das dem Film quasi als Merkmal zu geben, finde ich kritisch, weil du natürlich dann auch unter Umständen hast du einfach Glück gehabt. Ne? Also
natürlich.
Ein Arschloch und ne, hätte dir jetzt diese Film den Hintergrund völlig zerstören können.
Ja,
genauso wie ein Freund, der das Maul nicht halten kann.
Ja, passiert. Ja, gibt's manchmal.
Ist auch okay, also, aber ist dann eine andere Art von, ne, die Rezeptionsbedingungen sind anders und dann guckst du den Film auch anders. Ich habe über A Quiet Place war es jetzt, ne?
Genau.
Ich glaube, bei der hier, beim letzten Kino Plus hier von Rocket Beans, da haben sie noch so einen großen, ja, große Spoilerwarnung, da war derjenige der Meinung, man weiß am besten gar nichts davon. Ja, der ist aber da auch sehr gut weggekommen. Eigentlich, vielleicht ist das so ein schöner kleiner Geheimtipp, ne, It Follows und so weiter, über den man am Ende des Jahres dann gerne vergisst, ach ja, der tolle Film lief dieses Jahr auch. Oder war der jetzt eher bemerkenswert oder würdest du jetzt auch wirklich sagen, der war sehr gut und müsst ihr euch ansehen?
Ich finde das immer schwierig, weil ich dann meinen Geschmack irgendwie über den von anderen. Also ich habe mich so sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand den auch gut gemacht. Von daher, wenn man irgendwie so ein bisschen in die Richtung tickt, kann man sich den, glaube ich, ganz gut angucken.
Okay, ich sage jetzt überschwängliche Freude hört sich anders an.
Ich bin, aber du kennst mich, ich bin immer so ein bisschen zurückhaltender. Das ist
Aber du hast ein gutes, du hast zwei schöne Sachen in die Waagschale gelegt. Auf der einen Seite Quiet Place und auf der anderen Seite der sehr laute Pacific Rim 2.
Yes.
Es ist schön ausbalanciert, ja.
Genau, darf ich da direkt hinterfragen? Ich hatte gehört hier, Teil 2 würde nicht verstehen, warum die Leute Teil 1 so mochten. Du bist Fan von 1 und fandst jetzt 2 auch sehr gut? Oder
ich bin, glaube ich, nicht wirklich Fan. Ich wollte einfach sehen, wie riesige Roboter sich mit riesigen Monstern prügeln.
Ey, also, immer diese Leidenschaft, das ist wie hier Star Wars gucken. Auch der hier Star Wars Last Jedi war eigentlich ganz gut. Ja, ich bin ja auch kein großer Star Wars Fan.
Nee,
man muss den Film auch mal. Die Diskussion hatte ich letztens hier. Ne? Man kann ruhig von dem Medium-Film mal was erwarten.
Ja, aber bei dem Film habe ich bin jetzt nicht da reingegangen und habe mir gedacht, ich will jetzt überrascht werden von diesem Film.
Ja, Pacific Rim 2 war jetzt nicht das beste Beispiel.
Ja, wusste ich jetzt auch sagen. Genau wie irgendwie, jetzt kommt bald irgendwie Rampage. Da sind auch irgendwelche Riesendinger, die sich prügeln.
Ja.
Nee, ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino sehen werde. Aber da geht man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand geht in den Film und sagt, boah, das ist jetzt irgendwie ein neuer Highlight der Filmgeschichte. Ja, also tut mir leid, kann ich mir da einfach...
Ja. Nein. Und die Kategorie des Films spielt ja auch eine Rolle. Ich würde sagen, Daniel, wir gehen mal in Meg, ne? Von Megalodon hier. Statham gegen riesiger Hai. Oh
Gott.
Klingt gut, oder?
Oh Gott.
Mit extra hier chinesischer Superschönheit.
Klingt richtig gut.
Damit der asiatische Markt auch abgeholt werden kann.
Ist es so eine chinesische Produktion wie die große Mauer hier? Oder?
Oh, das glaube ich nicht. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber auf jeden Fall ist sie drin.
Okay.
Und um den chinesischen Markt schon mal abzuholen. Ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen, glaube ich.
Unterschätze den chinesischen Markt nicht. Ne? Das ist eben... Ist eben gewaltig.
Also die Frage ist, würdest du es anders machen, wenn du dann
nein, natürlich nicht. Aber die Frage ist eben, was bringt uns das für Filme? Das ist die eigentliche Frage. Aber das ist wir drehen uns
in dieser Kategorie von Film ist es dann eigentlich ja auch egal. Die Frage, ne, wenn jetzt hier, also deswegen fand ich Star Wars 8 nicht schlechter, bloß weil da jetzt
Ach Quatsch, Star Wars 8 war an sich schlecht. Da war auch, da Rücksicht zu nehmen auf den Weltmarkt, es ist Star Wars, es ist an sich immer schon der Weltmarkt. Insofern ist das eigentlich irrelevant. Aber komm, machen wir mal kurz hier Filme, dann kann ich auch mal kurz reinstellen. Ich habe nämlich letztens was gesehen. Habe ich Matthias, hatte ich schon erzählt, weil wir letztens, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir beim letzten Mal gesehen haben, auf.
Herr der Ringe 3?
Nee. Ja, das auch. Nee, was wir am Freitag gesehen haben.
Kong?
Ach ja, stimmt, das war's. Ja, richtig. Guck mal, der ist schon gar nicht mehr so hängen geblieben.
Ja, aber, ja, da war ich habe ja nachher gemerkt, wie eure Rezeptionsbedingungen bei diesem Film waren.
Ja, es
ich, war ich mag den. Ich mag den ja. eigentlich sehr mit der Musik und
ja, es ja, war okay. Ja, aber gut. Der interessant.
Darf ich da nur hat dir der Film gefallen jetzt nochmal so kurz?
Ich fand den in Ordnung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich kann mir vorstellen, das ist also für eines von diesen Sommer-Blockbuster-Multimillion-Dollar-Filme, wie wir das so kennen, irgendwie aus dieser Transformers-Reihe oder so, gehört das mit Sicherheit zu den besseren Filmen, ja. Also der ist unterhaltsamer als, weiß ich, Jurassic World zum Beispiel. Bei weitem.
Naja, gut, okay. Also ja, aber ist, also ich würde sagen, in dieser Action-Sommer-Blockbuster-Kategorie ist der mal noch richtig top. Ein bisschen, ne, Jumanji war aber auch nicht schlecht. Einmal nochmal kurz zurück, bevor du mit deinem Film jetzt losgehst. Patrick, Pacific Rim 2, war das jetzt eine Empfehlung da in der Hinsicht oder auch eher so, ach, war ganz nett?
Hey, du kennst mich doch. Nein.
Also, ja, aber jetzt gar nicht so, wir hatten das Thema jetzt und ich habe irgendwie noch gar nicht jetzt so hat er dir gefallen?
Mir hat er gefallen, ja, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein Film, den jeder gesehen haben muss. Darum kann ich jetzt nicht so, wer Bock darauf hat, einfach einen Abend mit Action und blödem Robotergeprügel und so zu sehen, für den ist das was. Ne? Also, aber es ist nicht so, es gibt ja Filme, wenn du die nicht gesehen hast, wirst du schräg angeguckt. Und ich würde Pacific Rim jetzt definitiv nicht in diese Kategorie packen.
Es kommt drauf an, mit wem du sprichst.
Ja, gut, okay, aber.
Was, du hast Pacific Rim 2 nicht gesehen?
Ja. Okay. Daniel, du wolltest uns gerade einen Film vorstellen.
Genau, ich hatte gerade, und zwar folgendes, schließe ich die Frage an. Ich wurde am Freitag, an dem Abend, an dem wir Skull Island gesehen haben, wurde ich natürlich belächelt, weil ich von dem Film Was vom Tage übrig blieb erzählt habe, der auf Netflix lief. Alter Film, ist in den 90ern, meine ich. Mit Anthony Hopkins und Emma Thompson, Verfilmung von dem Buch von Kazuo Ishiguro. Und den Film habe ich, es geht um Anthony Hopkins spielt einen Butler, das ist so ein bisschen in so einem Herrenhaus, in 1936 spielt das. Und der Butler, ne, wie es im Grunde bei Downton Abbey so ist, ne, sieht man eben, wie so der Haushalt funktioniert. Aber der Besitzer des Hauses sympathisiert mit dem Dritten Reich. So. Und dann sieht man so wie im Laufe der Jahre, wie sich das so verändert. Und es gibt eine neue Hausangestellte, die von Emma Thompson gespielt wird. Und da bahnt sich irgendwie so eine Beziehung an zwischen dem Butler und der Hausangestellten. Aber auf eine sehr interessante Art und Weise. Naja, wie auch immer, ich habe den Film mal als Jugendlicher gesehen. Wie gesagt, ist ja eben auch schon älter, lief bestimmt irgendwann mal auf Sat.1 oder sowas oder Pro7 und hatte da irgendwie nicht so mehr so viel Erinnerung dran und irgendwie hat mich das auch nicht so abgeholt, aber als ich den dann nochmal wieder gesehen habe, war ich echt wahnsinnig beeindruckt, wie gut dieser Film ist. Und jetzt stellte sich mir die Frage, ob es Filme gibt, die man erst mit einem, höherem Lebensalter oder vielleicht auch erst beim zweiten Gucken irgendwie wertschätzt. Also das mit ein bisschen Abstand dazwischen. Ist euch sowas schon mal passiert? Habt ihr schon mal irgendwie einen Film gesehen oder so, wo man sagt, oh, den fand ich beim ersten Mal irgendwie ziemlich blöd, aber jetzt mittlerweile kann ich das verstehen. Oder finde ich das beeindruckend, wie die das gemacht haben?
Also für mich wäre da jetzt, ich glaube, ein gutes Beispiel wäre 12 Angry Men.
Okay, du hättest jetzt Pacific Rim sagen müssen, natürlich.
Ja, ich dachte jetzt auch, der Witz lag ein bisschen auf dem Start. Ja,
deshalb. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet.
Wie hießen die denn auch über die...
Die Zwölf Geschworenen.
Über Rassismus, Mississippi Burning. Ja. Genau, das waren so viel, auch von Grisham so ein paar Dinger. Die habe ich als Jugendliche, habe ich die gesehen und aufgenommen. Aber ich würde jetzt ja, ne, du hattest ja ein bisschen die Frage, hat das was mit dem Alter zu tun? Natürlich, ich glaube, wir hatten das schon mal, als Jugend, wenn du einfach noch nicht so viele Filme kennst, dann ist es schwer für dich, so einen Kontext auch klar zu machen. Mhm. Natürlich für einige dieser doch sehr auch politisch relevanten und auch, wenn dann auch, die auch vielleicht mit dem Lebensalter klar wird, Rassismus zum Beispiel, das ist ja nicht ein Thema, was dann irgendwie nur für diese Zeit klar wird. Das behandelt dann vielleicht ein spezielles Thema in diesem problematischen Gebiet, jetzt nur in diesem Zeitalter, aber du kannst natürlich jetzt immer noch sagen, ja, das Thema ist jetzt noch genauso relevant. Und dann Also vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich würde jetzt schon sagen, dass es. Ja, ich bin nicht sicher, wie ich das formulieren soll. Also die dann auch beim zweiten und beim dritten Mal sehen, vielleicht auch nochmal, wenn Jahre dazwischen liegen, dir nochmal ganz anderes geben können, ne? Weswegen ich nicht sagen würde, hier, Jugendliche sollten nicht Schindlers Liste sehen oder so. Das ist jetzt für mich was anderes. Aber vielleicht, ne, gucken dir an. Aber wer weiß, was du wenn du in 10 Jahren nochmal darüber denkst, wenn du den dann nochmal siehst.
Ja, stimmt. Also
Macht das Sinn?
ich finde das, ich fasse es eben sehr interessant. Das war eine interessante Erfahrung, das zu machen, weil na, du hast so ganz grob, weißt du, so was passiert und so, aber diese ganzen Nuancen, die man da so hat, also gibt es so mehrere Szenen, die einen dann viel mehr ja, interessieren, ansprechen, als es eben beim ersten Mal sehen war. Das war
Ja.
eine interessante Erfahrung zu machen.
Warte mal, ich habe doch so ein Ding mit Whiplash,
Ja.
wo ich dann immer, also vielen Leuten gebe ich zu, von vornherein unterstelle, ja, wenn die mir den Film zusammenfassen und ich den sofort zurück, du kannst den noch mal sehen, du hast vielleicht den nicht ganz so, du hast den auf eine gewisse Art und Weise verstehen wollen von dem rein bösen Lehrer und ne, und das. Der Regisseur die und die Intention hatte und bis dann dir klar wird, nee, warte mal, eigentlich, was ist, wenn der gar nicht die Intention hatte? Wenn er dir das einfach nur so, diese zwei Fronten, diese zwei Haltungen, ne, also jetzt bei Whiplash eben, der, ne, hier ohne Druck kann keine Exzellenz entstehen und dann eben der freiere Gegenentwurf dazu.
Ja, stimmt. Es ist ja auch der große Vorteil von solchen Filmen ist eben, dass die Sachen dann dich auch noch ja ein bisschen länger begleiten in deinem Leben als vielleicht der Jason Statham gegen einen Riesenhai. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen
Das
wollen.
gewagte These.
Möglich.
Ja gut, okay, das war's eigentlich. Also, ne, es läuft noch bei Netflix, also lohnt sich, ist ein guter Film. Ich wollte auch den Roman mal lesen. Der hat auch das war der Gewinner des letzten Literaturnobelpreises.
Ja, du wurdest auch nur, ne, belächelt, was vom Tag übrig bleibt,
Ich werde immer
weil es
belächelt, weil es
für
ein
diese
alter
Art von
Film
Runde auch
ist.
einfach völlig unpassend
Ja,
wäre.
ich
Ne?
weiß, natürlich.
Wir hatten gerade Skull Island gesehen und dann kommst du mir mit sowas oder uns.
Ja, es stimmt, aber er tauchte einfach da zufällig auf. War gut.
Nein, und tatsächlich habe ich das auch hier als Tipp übernommen und den möchte ich dann noch sehen. Aber das ist, ne, ist halt.
Ja, guck dir
Ich würde
mal
auch in
an.
so einer Runde nicht nach Skull Island, da würde ich, wenn dann jemand hier sagt, hier, jetzt gucken wir uns Whiplash an, der Matthias hat gesagt, der sei ganz gut, da würde
Ich
ich auch
hab
sagen, so, das ist
ich
Perlen
hab
vor die Säue. Da
ich hab noch
kannst du nicht Dünkirchen anmachen.
Ich habe noch eine super. Ich pass auf, ich habe noch was. Ach, wir kreisen immer um Filme. Das ist jetzt Teil des Podcasts. Ist
Mal,
egal.
wir hatten erster großer
Ja,
Teil war schon
stimmt.
Gloomhaven,
Ja, da hast du
zweiter ist
recht.
Film,
Ja,
dritte
so.
wird Syrien, denk dran.
So, okay, pass auf. Ich hab noch was Gutes. Patrick, überleg schon mal. Ich stelle zuerst die
Ach du
Frage.
Scheiße.
Matthias' Antwort weiß ich. Aber
Wie bitte?
pass auf. Es geht um Folgendes. Stell dir vor, du hast einen Film gesehen und findest ihn richtig gut und denkst, ah, deine Freunde sollten diesen Film auch mal sehen. Wo war die größte Enttäuschung, als du einen Film gezeigt hast? Matthias.
Also da gab es ja mehrere. Moment, aber ich bin dir nicht ganz sicher, ob du, also ich kann mich noch an die erste Erfahrung erinnern. Meinst du die?
Ist eigentlich egal, ich mag
Das war
beide
damals
Geschichten.
Jinro,
Ja.
der mir ganz immer noch ein ganz toller Anime über so ein alternatives Setting in Japan. Ne? Die Achsenmächte haben mehr oder weniger gewonnen. Das heißt, ne, das sind deutsche Einflüsse da und ist so eine herzergreifende Spionagegeschichte mit ne, hier Liebe und Pflichtgefühl und ne, alles. Also für mich als junger Mann auch wahnsinnig beeindruckend und auch, muss ich sagen, immer noch die Themen erwachsen schon, dann eben ne, die Mischung aus dem, also auch damals für mich noch so wahnsinnig faszinierend, das in so einem Zeichentrickfilm in Anführungszeichen so zu sehen. Ja, und mit Freunden gesehen, absolute Katastrophe. Ja, also wenn das heißt, ich empfehle das jetzt nur noch jemandem, wo ich ja merke, alles klar, der hat einmal Spaß an Film und der belächelt auch nicht Animes. Dann sage ich, weißt du was? Und, ne, nicht in einer großen Freundesrunde mit ein bisschen Papieren dabei, aber wenn du alleine mal Bock hast, dann schau dir mal Jinro an. So, das ist meine Antwort.
Hast du das auch schon mal gehabt, Patrick?
Ich wüsste jetzt keinen Film, wo ich wo das sozusagen so gelaufen ist. Ich weiß nur, dass ich immer so finster die Nacht bei allen möglichen Filmabenden mitgeschleppt habe. Und irgendwann, irgendwann habe ich ihn nur noch mitgeschleppt, um sozusagen das Lächeln abzukriegen, nach dem Motto, ja, dann hat er so als Running Gag war der dann fast schon dabei. Ja. Ich glaube, wir haben ihn nie im Freundeskreis gesehen.
Oh, das ist hart.
Aber.
Das Original oder das Remake dann davon? Wahrscheinlich das Original, ne?
Wahrscheinlich das Original.
So finster die Nacht.
Ja,
mir fällt gerade ein, die größte Szene, eigentlich für schon tragischste Szene davon, da gab es ja auch. Da gab es ja noch ein Nachspiel mit Arbeitskollegen. Das nicht fällt, wolltest du auch darauf hinaus? Erinnerst du dich? An LA Confidential. Yes, das Double Feature, das ich den Leuten vorgestellt habe. Ich selber musste gerade ein Praktikum betreuen. Das war quasi, ne, war hier Sternguckerei, deswegen war es nachts. Und die Arbeitskollegen haben sich quasi die Filme, die ich den quasi an die Hand gegeben habe. Das war einmal, ne, Double Feature, LA Confidential und zweiter Teil des Filmabends war Das Ding, John Carpenter. Original, ja?
Ja.
So, Leute, jetzt stellt euch mal vor, darf ich nur mal kurz, also ne, ihr seid jetzt, ne, ihr hört uns jetzt zu und ihr kennt die beiden Filme, ne, selbstverständlich und ihr wisst, ihr liebt sie und es sind absolute Kultklassiker und das sind sie nicht umsonst. Und ihr könntet euch jetzt nochmal in die Situation zurückversetzen, ihr seid junge Leute und ihr kennt beide Filme nicht. Und stellt euch vor, jemand bringt diese beiden Filme mit und ihr könnt die jetzt nochmal zum ersten Mal genießen. Und tatsächlich war es eine Filmrunde, in der beide Filme völlig unerkannt waren. Und wir haben es noch nicht mal mit besonders jungen Leuten zu tun. Das war, ne, also auch ne, so alles in den 20ern und teilweise auch 30 plus. Und die kannten trotzdem merkwürdigerweise die beiden Filme nicht. Und die haben dann die beiden Filme gesehen und ich sag mal, zweites Drittel LA Confidential. Matthias, worum geht's da eigentlich? Was soll denn das? Wir verstehen hier nichts. Was sind das für Leute hier alles? Was tun die und warum tun sie das? Was ist das hier? Was hast du uns hier empfohlen? Das ist der letzte Scheiß. LA Confidential, was soll denn das? Ja. Und dann bei das Ding nach, ich will's gar nicht. Das kann, ja, war für mich eine der. Boah, das war wirklich schwierig. Da muss ich echt sagen, es war schwierig, es den Leuten nicht persönlich zu nehmen und sagen, ja, boah, wie kann man? Was läuft mit euch falsch?
Mir ist das eingefallen, das Thema. Ich habe vor kurzem irgendeinen Podcast gehört über Filme. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas Amerikanisches. Und da ging es um Steven Spielberg. Und da wurde eine der ersten Regiearbeiten von Steven Spielberg abgefeiert. Und den habe ich auch mal mitgebracht. Und ich mochte den sehr. Aber den mochte niemand.
Weißt du jetzt, welcher?
Ja, ich weiß, was es war. Ich geb den Tipp, es geht um Lastwagen.
Um Lastwagen?
Ach, Duell.
Ja, genau.
Ach ja,
Duell. Das ist eine der ersten Arbeiten von Steven Spielberg fürs Fernsehen. Es geht um einen Typen, der einen Lastwagenfahrer schneidet und dann von dem Lastwagenfahrer verfolgt wird. Und es ist im Grunde ein Horrorfilm oder heute würde auch man, dass da ja nichts Übernatürliches vorkommt, auch wenn der Lastwagen am Ende irgendwie scheinbar zu schreien droht, ist es trotzdem nichts Übernatürliches. Man könnte es eben auch als Thriller sehen, aber es soll eben Horror erzeugen, das Ganze. Und ich hab den gesehen, ich war wahnsinnig beeindruckt, also ich habe alleine gesehen und mein Gott, das muss ich meinen Freunden zeigen, die verstehen mich, das sind doch meine Freunde. Das war ein harter Abend, ja, so ähnlich muss sich Matthias gefühlt haben, als er Jane Roe gezeigt hat, ja.
Das waren jetzt Arbeitskollegen und bei Freunden denkst du, aber ihr seid doch meine Freunde.
Ihr kennt mich doch.
Also ne, genau, weil im Grunde schwingt da auch so eine Respektlosigkeit mit. Man muss wirklich klar, der bedeutet mir so viel. Ich bin ja schon, aber man lernt ja dazu. Ich erinnere mich an ne, das Zeigen von Dünkirchen und dann so, ja, alles klar, pass auf, der hat mir bedeutet viel, aber dann oder bei mir hat er auch gut funktioniert und dann, das muss nichts heißen. Dann versucht man, die Rezeptionsbedingungen gut darzustellen, aber natürlich muss es dann auch okay sein, ja, wenn einer irgendwie die ganze Zeit mit der Süßigkeiten-Tüte raschelt und der andere, dann ist das, aber gestern war gut, ne? So mittendrin, während gerade am Strand gebombt wird. Und ich so, ja gut, das hat der Film vielleicht nicht verdient, aber
Es ist ganz interessant. Also fand ich ganz spannend.
Manche Filme eignen sich auch einfach nicht in der. Also da kann man jetzt wirklich sagen, das ist ja im Kino ähnlich. Und es gibt die Kinosäle vielleicht, da guckt man sich Transformers an oder hier Meg mit, ne, dann oder irgendwelche, ne, oder Pacific Rim und so weiter. Und das ist nicht stimmt, da wird mit Popcorn geraschelt und alles Mögliche. Aber es gibt da, ne, man weiß ganz genau, es gibt die anderen Arten von Filme. Und da möchte man vielleicht lieber seine Ruhe haben. Und alle, glaube ich, die, ne, wer Blade Runner zum Beispiel im Kino sieht, der weiß ja, der hat sich ja nicht ins Kino verlaufen.
Obwohl der Typ geschnarcht hat vor uns.
Oh mein Gott, echt?
Ja, und das Handy zwischendurch auch mal klingelt. Oh. Also,
aber es hört, Moment, das war nur ganz am Anfang.
Das war ganz am Anfang, aber das Schnarchen war zwischendurch aber nochmal, das war schön.
Ich sag mal so, aber mal die Chance, dass jemand vor dir eine Tupperdose mit Kartoffelsalat aufmacht, die ist ja in Pacific Rim höher als jetzt in Dünkirchen oder Blade Runner, würde ich jetzt
einfach mal so sagen. Ja, würde ich.
Ja, hast du wahrscheinlich recht. Wie beim Herr der Ringe erlebt. Ja. Herr der Ringe hatten wir das auch im Kino. So,
genau, ich kann es hier übrigens auch ankündigen, ja, Daniel wird jetzt bald.
Oh, stimmt, ja. Ist
richtig. Ein Kenner des Harry Potter-Hintergrunds sein. Weil die Box ist gekauft. Ja. Und nach unseren. Wir hatten letztens eine Herr der Ringe Revival-Film.
Drei Filme nochmal. In relativ kurzer Zeit sogar.
Tatsächlich auch, genau. Nicht an einem Abend, ne?
Harry Potter?
Ich habe einen Harry Potter Film gesehen, und zwar den mit dem weißen Hirsch.
Alle drei Filme? Irgendwie habe ich das falsch gehört. Harry Potter? Herr der Ringe.
Ach, Herr der Ringe haben wir letztens alle drei Filme gesehen. Okay. Und in kurzer Abfolge eben. Und da war so, ne, so alles klar, wir brauchen ein neues Projekt. Und ich habe angeboten, und das wurde, nach ein wenig Überzeugungsarbeit sind wir jetzt dabei. Harry Potter ist das nächste große Projekt und Daniel ist dabei. Das heißt, der wird jetzt bald ein, der wird jetzt bald kein Muggel mehr sein.
Ja, das ist eine längere Geschichte. Ne? Habt ihr Herr der Ringe hoffentlich in der Extended-Version geguckt?
Nicht ja, selbstverständlich.
Ja, aber das ist natürlich bei. Wir haben das ja schon gemacht mit Harry Potter. Von 1 bis 7, 2. Hintereinander, ne? Also kein.
Ihr habt keine Pause gemacht.
Ja, ich erinnere mich, genau.
Das war dann irgendwie von 8 Uhr morgens bis, keine Ahnung, 4 Uhr nachts oder so ungefähr. Ich weiß, genau in Uhrzeit weiß ich jetzt
aber
nicht.
Aber das ist ja. Aber das ist dann ein Event für Leute, die das kennen und lieben, ne? Da guckt ja nachher keiner mehr hin, oder?
Also ich habe irgendwann angefangen, WoW zu spielen nebenbei. aber ich weiß, der Kevin hat, glaube ich, wirklich bis zum Ende durchgezogen. Ich weiß nicht, ob die irgendwann angefangen, also die ein paar angefangen haben. Ich glaube, ein paar haben nebenbei gestrickt oder sowas. Aber ansonsten wurde das schon sehr streng durchgezogen. Deswegen,
solche Dinger spricht dann nicht immer unbedingt für die Filmqualität. Aber das ist ja auch so ein. Das Event macht man dann eher, dann machen nachher ein schönes Foto. Hier, zack, da war die große Harry Potter.
Ja, aber ich meine.
Harry Potter, Tag, Nacht.
Aber ich finde, das ist ja zum einen. Natürlich kennst du die schon ein bisschen. Und zum anderen ist das ja auch wie bei Serien. Es gibt Serien, da kannst du gut irgendwie was nebenbei machen. Und es gibt Serien, wenn du da eine Minute mal nicht hinguckst oder irgendwie mal kurz aufs Handy guckst, was liest und dann wieder hinguckst, bist du schon wieder dabei, die letzten 20 Sekunden zurückzuspulen, weil irgendwie, du bist nicht raus, ne? Aber wo du das Gefühl hast, da musst du schon anders Fernsehen gucken als so nebenbei. Ich glaube, das gibt's generell. Und Harry Potter ist da wahrscheinlich eher in der Kategorie, da kannst du auch mal kurz abgelenkt sein.
Ja, musst du nicht auf Pause drücken, wenn du mal kurz
im Kühlschrank willst. So hätte ich es dem Daniel jetzt nicht präsentiert. Das wird jetzt für den die Entschuldigung sein.
Ne? Ich gehe mal auf Toilette und ich gehe mal eben den Kuchen backen.
Nö, brauchst keine Pause machen, ist kein Problem.
Ich backe jetzt hier den Kuchen und bin in 2 Stunden wieder da. Lass es einfach laufen, ich höre halb zu und so.
Ist okay.
Dann steige ich beim zweiten ein.
Ja, genau.
Was soll da schon erzählt werden im ersten Teil? Ich bin echt sehr.
Du hast, aber gar keinen davon gesehen?
Einen einzigen, den Matthias.
Der Gefangene von Azkaban.
Okay.
War großer Fehler meinerseits. Ich wollte den, ne? Ich musste den gucken. Und dann hast du Freunde und dann, da können wir doch zusammen reingehen. Ja, und dann, habe ich die damit reingenommen
und die kannten die ganzen Harry Potter Teile nicht. Und dann haben die auf einmal mittendrin Gefangen von Azkaban und fanden den merkwürdigerweise nicht gut.
Ja. Tja, so ist das.
Wir waren jung und dumm, würde mir jetzt so auch nicht nochmal passieren.
Das stimmt, ja.
Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, was, also andere Leute zu beglücken in der Hinsicht ist ja eh Quatsch, ne? Also da habe ich grundsätzlich auch viel gelernt, ne? Anderen Leuten gute DVDs und Bücher schenken, die man selber gut findet, ist schon fast so eine relativ narzisstische Veranstaltung, ne? Wenn du denkst, ja, ne, mir gefällt das, dann muss dir das ja auch gefallen.
Ja, aber mein
Geschmack ist nämlich gut.
Ja, aber wenn man doch befreundet ist, dann ist das
so. Trotzdem, okay, aber trotzdem, weißt du, also vielleicht, okay, pass auf, wenn du mir jetzt was von, was hier Bill Bryson oder was schenken würdest, ja, dann wäre das eine sichere Sache. Aber, ne, da muss aber ja nicht, weiß ich nicht, also, ich habe auch schon Leuten ein Bill Bryson Buch geschenkt und das hat dann nicht funktioniert.
Okay, ich verstehe. Ja, aber gut, da kann man ja nichts für, weil die Leute dann offensichtlich keinen Geschmack besitzen.
Ja, danke schön. Das ist für die Bestätigung. Leute, ich muss raus.
Die Genialität nicht erkennen, ja.
So, da würde ich sagen, leider schaffen wir den Syrien-Teil jetzt nicht mehr.
Ach, bedauerlich.
Oh nein, weißt du, was das Schlimmste ist? Irgendwelche Leute sind jetzt deswegen dran geblieben.
Vermutlich.
Aber ich hatte eine Idee. Furchtbar, was da unten passiert. Abgehakt.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich hatte noch eine Idee, wie man den Sicherheitsrat reformieren kann, aber leider keine Zeit mehr, um das hier zu erklären.
Das ist ja mal eine. Jetzt wird es ja richtig. Jetzt freuen sich die Leute erst recht auf die nächste Folge. Reform des Sicherheitsrates.
Genau. Ich wollte schon sagen, da hast du jetzt aber eine Vorlage gelegt hier.
Ja, es bleibt spannend bis zum nächsten Mal.
Also, beim nächsten Smalltalk vielleicht nur Daniel und seine Vorstellung des Reformpakets.
Also, wir beide legen jetzt einfach auf und Daniel hält das einfach als Kurzvortrag.
Das ist guter Punkt, ja.
Die PowerPoint könnt ihr auf der Homepage runterladen.
Was mich viel mehr interessieren würde, ist, wenn Leute in die Kommentare schreiben, ob sie schon mal einen Film empfohlen haben an ihre Freunde und auch gnadenlos zerstört wurden dadurch.
Oh, das wäre tatsächlich sehr spannend.
Toll, ja, das würde ich.
Und sind schon mal Freundschaften daran zerbrochen? Das ist ja fast noch krasser. Wäre noch krasser. Aber ich glaube, kannst
das Buch nicht. Ja, oder du machst den Film nicht.
Ja, so. Interessant,
ja.
Also komm, das Duell war schon hart. Da bei dem einen oder anderen zweifelt man dann vielleicht. Wobei, was wir aber auch schon hatten, ist, dass du einfach bei weißen Filmen ist richtig scheiße und es kommt jemand um die Ecke und sagt, hör mal, der Film war absolut großartig, oder? Sollen wir den nochmal sehen? Da möchte ich jetzt weder Namen noch Film nennen. Deswegen, aber es ist Zeit, ich würde sagen.
Ja, darum bin ich bei dir auch immer vorsichtig. Spätestens seit Sacred 2 bin ich bei dir auch immer vorsichtig. Darum, du hältst mich davon ab, Filme zu empfehlen.
Aber guck mal, wie alt die Kamelle. Ach so, deswegen sagst du jetzt nicht, Pacific Swim hat
ja richtig, super. Richtig gut. Nein, ich bin sehr, sehr zurückhaltend. Aber ja, deswegen würde ich mich das nie mehr trauen, irgendwie hier Filme zu empfehlen. Außer Star Wars, der war richtig gut, der letzte. Den könnt ihr gucken. Der ist super.
Das ist mutig.
Ansonsten,
das ist richtig mutig, ja.
Ansonsten gab es jetzt auch nicht viel in letzter Zeit, ne? Also.
Da kommt ja die große Frage, ist ja, ob wir uns den neuen Star Wars im Kino angucken oder nicht.
Also, ein Solo, ne?
Ja.
Ich habe noch gar keinen Trailer davon gesehen. Schon dutzendmal hier den neuen Jurassic World, bla bla, irgendwas.
Gut. Ja, den können wir uns auch im Kino ansehen, ne? Daniel, bist du dabei? Neuen Jurassic World.
Der erste war richtig gut, ja.
Hallo, die retten die Dinosaurier vor dem Untergang.
Ach, schon wieder. Ja.
Es ist ja umso schöner, aber dass wir jetzt hier auch A Quiet Place überhaupt schon Erwähnung gefunden haben.
Ja, das stimmt.
Ne? Weil
das stimmt.
Wir haben, ne? Man redet dann wieder nur über den Schrott, über den
das Mainstream. Richtig. Ich habe noch ganz kurz, bevor wir jetzt hier beenden, ich habe noch eine ganz kurze Empfehlung. Und zwar habe ich eine Podcast-Reihe gehört. Und zwar heißt die Missing Richard Simmons. Da geht es um einen Fitness-Guru aus den USA, der sehr extrovertiert war. Und wirklich sehr merkwürdig war. Und der verschwindet von einem auf den anderen Tag einfach so. Und ich habe mir das angehört, das sind 6 Folgen oder so. Das ist ganz spannend. Das ist ein Typ, der forscht nach, wo er ist und was passiert ist und so. Und fand ich ganz cool.
Du hast doch letztens irgendwas vom Deutschlandfunk hier empfohlen.
Boah, der Deutschlandfunk. Boah, die haben immer abgeliefert ohne Ende. Das ist der. Das
nein, das können wir jetzt wirklich Knaller. Nicht mal. Also, oder dann, ich muss raus, sorry. Aber das ist auch eine super Überleitung für, ne, also.
Der Knaller.
Ein super Cliffhanger.
Erzähl ich beim nächsten Mal. Geht um Nachbarschaftsstreitigkeiten. Deutschlandfunk. Mega gut.
Okay, das schreibt sie ja von alleine. Ja. Ansonsten, Missing Richard Simmons habe ich hier auch aufgeschrieben. Sehr alles gut. Klar, hört sich gut an.
Klasse, dann drauf. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.